Hallo und herzlich willkommen bei Außerordentlich und Glücklich, dem Podcast über das echte Leben, seine Herausforderungen und wie man das Glück darin findet. Mein Name ist Ini Martius. Ich bin Emotionscoachin und die Stimme hinter der gleichnamigen Akademie, dem Insta-Account und Blog. In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, weshalb es uns in manchen Gesprächen nicht ganz so leicht fällt, das zu sagen, was wir eigentlich zu sagen hätten. Und warum es gerade als pflegende Eltern in Beziehungen mit TherapeutInnen, Ärzten, PädagogInnen, ErzieherInnen oder auch anderen Eltern oft so ist, dass uns unsere eigenen Emotionen durchaus im Weg stehen können. Und ich möchte mit dir teilen, was für Gedanken, was für innere Fragen hilfreich dabei sein können, dem, was du eigentlich sagen möchtest, besser begegnen zu können. Viel Freude also beim Zuhören, Reinfühlen und Verstehen. Hallo und schön, dass du dir heute Zeit nimmst für diese Folge. Etwas, das mich beschäftigt, seitdem ich Mutter eines Kindes mit dem Down-Syndrom bin, was dieses Jahr schon 10 Jahre werden, ist immer wieder die Thematik der Kommunikation. Und zwar gar nicht so sehr, weil es dabei um die Verbalität mit meinem Kind geht, sondern um die Gespräche im Außen. Und die beginnen ja früh. Du bekommst dein Kind und mit der Diagnose, die du erhältst, bekommst du ganz viele neue Gesprächspartner dazu. Oder auch welche, mit denen du sicherlich rechnest, deine eigene Familie, deine Schwiegereltern, und alle werden etwas zu sagen haben oder etwas fragen wollen oder in irgendeiner Art und Weise Anteil nehmen wollen. Und etwas, das relativ schnell überfordert daran ist, ist, dass wir in Gesprächen, in die wir gehen, die einen Gesprächsinhalt haben, der aus der Situation heraus entsteht und nicht aus unserem Gesprächswunsch, dass wir so aufgefordert sind, mit dem umzugehen, was da jetzt gerade so kommt. Und ich mag heute mit dir darüber sprechen, wie es manchmal besser gelingen kann, in Gesprächen auch wirklich das zu sagen, was dir am Herzen liegt. Es gibt also als pflegende Eltern eine Situation, ein Umstand, nämlich dass dein Kind ein Kind mit einer Behinderung ist, eines mit dem Down-Syndrom, und da kommen ganz viele Dinge auf dich zu. Und ich mag erstmal damit anfangen, dass es ja schon alleine damit anfängt, dass wir in der eigenen Elternbeziehung, also du als Mama und als Papa, ein Gespräch darüber führen werdet, wie es ist, ein Kind mit dem Down-Syndrom zu haben. Und ich glaube, das, was am allerheilsamsten und hilfreichsten in Gesprächen ist, ist, sich den Gefallen zu tun, wirklich schwere Gespräche zu führen. Und schwere Gespräche sind meistens die, in denen wir nicht dem anderen sagen, was wir von ihm oder seiner Meinung halten, sondern indem wir ganz offen zugeben, wie wir uns darin fühlen, wie wir all das erleben, was da gerade um uns herum ist. Es ist in jeder Form von Gespräch relevanter, die Ehrlichkeit zu dir preiszugeben, als den Gesprächskontakt in Erwartung und Bewertung aufrechtzuerhalten. Wenn wir also als Eltern über diese Diagnose sprechen, kann ich mich erinnern, wie wir damals erstmal sprachlos waren. Und das ist auch ganz wesentlich vor Augen zu führen. Nur weil ein Umstand in unser Leben tritt, der sicherlich dazu führen wird, dass wir Gefühle dazu empfinden, dass wir Gedanken dazu hegen, dass wir vielleicht irgendwann auch in Gespräche dazu einsteigen müssen, heißt es ja nicht, dass wir uns gleich sortiert haben und wissen, wie wir darauf reagieren wollen. Und da fängt meist schon die Schwierigkeit im Gespräch an, dass wir so strukturiert sind, dass unser Gehirn gerne richtige Sachen sagt, gerne die richtige Antwort auf eine Frage parat hat, eine Lösung formulieren kann, die in Ansätzen möglich wäre. Da ist aber erstmal nichts zu lösen, wenn du ein Kind mit dem Down-Syndrom erhalten hast. Unser Kind kam überraschend mit dieser Diagnose zur Welt und falls du dem Podcast schon sehr lange folgst und auch die ersten Folgen kennst, wirst du wissen, dass wir zu Beginn nicht sofort die Diagnose klar im Raum stehen hatten. Unser Kind hatte mehrere Geburtsverletzungen und hat sich im Geburtskanal gedreht. Deshalb war es im Gesicht, hat es einige Schwellungen davon getragen und deshalb waren viele Marker im Gesicht gar nicht so deutlich erkennbar. Und das heißt, vorrangig wurde sich erstmal darum gekümmert, dass es sein könnte, dass unser Kind sich nicht genügend mit Sauerstoff versorgt und einen Herzfehler haben könnte. Ich erinnere mich bis heute gut daran, wie der behandelnde Kinderarzt in den Kreißsaal kam, sich neben meinen Mann stellte und ihm die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt hat, wissen Sie, ich kümmere mich jetzt um Ihr Kind, so wie ich mich um jedes andere Kind kümmere, aber auch so, wie ich mich um meine eigenen kümmern würde. Und wir sorgen dafür, dass es Ihrem Kind gut gehen wird. Das war kommunikativ echt eine Bank, weil du nichts antworten musst. Da trägt jemand die Verantwortung für sein Handeln, nicht für den Zustand unseres Kindes, nicht für das, wie es uns gerade geht oder vielleicht gehen könnte, sondern für das, was er in den Raum bringen und geben und haben und halten kann. Wahnsinnig wertvolle Kommunikation. Und gleichzeitig erinnere ich mich eben auch an Gespräche, die kurz danach stattgefunden haben. Gespräche zum Stillen. Na, mal sehen, ob das überhaupt klappen wird. Ihr Kind ist jetzt so geschwächt. Versuchen Sie bitte erstmal abzupumpen. Kann aber sein, dass das auch nicht gut klappt, weil das ist manchmal ein bisschen unter den Stressbedingungen schwierig. Und du sitzt da und merkst, du bist so hin und her gerissen zwischen zig Gefühlen. Da redet mit dir jemand über Dinge, die irgendwie intim sind, dann redet jemand über Dinge, die dir wichtig und wertvoll waren und da redet jemand über etwas, was dir vielleicht nicht möglich ist. Das macht ganz viel mit dir. Das macht mit dir, dass du vielleicht so eine kleine Scham oder Hemmung irgendwie empfindest, dass du traurig bist über die in Aussicht gestellte Stillbeziehung, die da vielleicht nicht stattfinden kann. Und es macht auch ärgerlich, dass dir jemand etwas abspricht, obwohl du es doch noch gar nicht versuchen konntest. Und auch in dem Gespräch bin ich sprachlos geblieben, weil ich all das gar nicht so schnell verarbeiten und verorten konnte. Und ich kann das heute im Nachgang, weil ich dieses Wissen aus meiner Arbeit ziehe, aus Emotionswissen, daraus, wie unser System funktioniert, wie Stress in uns interagiert und wie wir dann auch in der Lage sind, wieder nach außen zu interagieren und Verhalten zu zeigen. Ich glaube, dass es unter der Berücksichtigung gar nicht so verwunderlich ist, dass in den ersten Tagen mit unserem Kind auf der Intensivstation dann irgendwann ein Gespräch kam, in dem eine junge Assistenzärztin uns gebeten hat, einen Test zu machen, um zu schauen, ob da irgendwie was doppelt wäre. Beziehungsweise es war ein Arzt, der uns das gefragt hat. Die Assistenzärztin war diejenige, die dann 2 Tage später im Zimmer war und die ich quasi gefühlt an die Wand genagelt habe, dass sie mir doch jetzt bitte sage, was da getestet wird. Es wäre doch bestimmt ein Test, der darauf abzielt zu schauen, ob er eine Trisomie 21 hätte und jetzt endlich wissen wollte, was denn da für ein Verdacht im Raum steht, den man uns nicht sagt. Und du hörst schon, selbst wenn ich mich noch daran erinnere, kann ich in dieses Gefühl eintauchen, dieses Gefühl von Druck, den ich loslasse, den ich rausgebe an die Person, um damit Druck zu erzeugen, damit mir endlich gesagt wird, was da los ist und damit ich irgendwie ein Stück weit zumindest das Gefühl habe, wieder Handlungs- und Spielraum zu haben. Das macht Wut. Und Wut in Gesprächen, die ich nicht wirklich dafür nutze, eine Handlungskompetenz zu haben, sondern die ich dazu nutze, den anderen in einen anderen Druck zu bringen, ist meistens gar nicht so sehr davon geprägt, dass ich am Ende bekomme, was ich möchte. Habe ich auch nicht. Die Person konnte mir gar nicht diese Information geben, aber irgendwo mussten doch all die Gefühle hin, die ich vorher schon mal gefühlt hatte. Und ich erinnere mich auch an ein Gespräch, nachdem die Diagnose dann schwarz auf weiß durch den Gentest festgestanden hat. Da kam ein Physiotherapeut und hat Tillmann, so klein wie er war, ein paar Tage alt, physiotherapeutisch begleitet, hat Bewegungen ausgeführt, getastet, gefühlt und hat mir Unmengen an Informationen mitgegeben. Schauen Sie, jetzt macht er gerade das, jetzt müssen Sie das. Und Es wäre gut, wenn Sie zeitnah schon mal gucken, ob bei Ihnen in der Umgebung ein Physiotherapeut, eine Physiotherapeutin ist, die sich auch mit verschiedenen Varianten der Physiotherapie bei Kleinkindern und Säuglingen gut auskennt. Woyta, Bobert. Und da bitte wirklich darauf achten, dass es jemand ist, der da auch vielleicht Erfahrung mit hat. Super netter Physiotherapeut, hat mir wahnsinnig viel in wahnsinnig kurzer Zeit beigebracht und ich bin meinem Verstand sehr dankbar, dass ich da so zugreifen konnte und ich glaube einfach, dass das auch auf meine Hilflosigkeit eingezahlt hat in der Situation und ich einfach für alles dankbar war, was mich ins Handeln und Tun gebracht hat. Gleichzeitig habe ich gemerkt, wie ich innerlich so eine Überforderung gefühlt habe, so ein, boah, das ist mir zu viele Infos auf einmal, zu viele Wörter, die ich noch nie kennengelernt habe, von denen ich nicht mal weiß, wie man Woyta wirklich schreibt, geschweige denn, ob ich es für realistisch halte, dass bei uns in der Region jemand sitzt, der spezialisierte Kenntnisse in dieser Richtung hat, das weiß ich überhaupt nicht, mit all dem habe ich nicht gerechnet und ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt war, dass ganz unbewusst und still und heimlich zum ersten Mal der Gedanke in mich eingesunken ist von, was wenn du dafür nicht gut gemacht bist, was wenn du gar keine wirklich gute Mama bist, wenn dir das alles zu viel ist, oh mein Gott, und gleichzeitig dieses Kämpferherz, was du entwickelst. Und auch hier blieb vieles davon sprachlos. Ich erzähle dir das, weil ich etwas deutlich machen möchte für dich. Ich möchte dir herleiten, dass viele Gespräche, die wir führen, nicht davon geprägt sind, dass wir uns im Vorfeld genau überlegen können, was wir dort sagen wollen, wie wir damit umgehen wollen. Und gleichzeitig möchte ich dich auf etwas aufmerksam machen, was ich dann in der fortschreitenden Begleitung meines Kindes mit Behinderung immer wieder als Erfahrung erlebt habe und machen durfte. Wir begegnen unseren Emotionen in Gesprächen und unsere Emotionen sind einerseits wahnsinnig wichtig, weil sie uns mit unseren Bedürfnissen in Kontakt bringen. Doch gleichzeitig dürfen wir die Bedürfnisse hinter unseren Emotionen eben auch in Frage stellen. Ist es richtig, sich an bestimmten Stellen schuldig zu fühlen, sich zu schämen, wütend zu sein, ängstlich? Und wie kann ich all diesen Emotionen begegnen und dann im Gespräch wirklich stattfinden? Sagen, was da gerade gebraucht wird oder was vielleicht auch nicht. Als unser Sohn älter geworden ist und im Kindergarten war, gab es eine Phase, die einige pflegende Eltern erleben, deren Kinder Verbalität nicht so früh entwickeln, die eine geistige Entwicklungsverzögerung und geistige Behinderung haben. Manche Kinder stecken dann einfach länger in bestimmten Entwicklungsphasen fest. Und so war es bei uns zum Beispiel so, dass wir konfrontiert waren mit dem sogenannten herausfordernden Verhalten. Dazu habe ich auch schon mal eine Folge im Podcast aufgenommen und du kannst gerne nochmal danach in den Podcast-Folgen suchen und dir auch da konkret nochmal etwas zu anhören. Heute möchte ich vor allem mit dir teilen, wie die Gespräche sich dahingehend gestaltet haben. Ich habe gemerkt, dass es zunehmend Schwierigkeiten verursacht hat, dass unser Sohn sich nicht so verständigen konnte, dass ich auch nicht, wie es im geschützten Rahmen zu Hause dabei sein konnte und selber sein Verhalten beobachtet habe, sondern eben auch vertrauen durfte und musste darauf, was die ErzieherInnen oder Begleitkräfte in der Kita wahrgenommen haben und was auch die anderen Kinder, die dann eventuell gehauen wurden, denen Gebautes kaputt gemacht wurde, die gekniffen oder gebissen wurden oder geschubst worden sind, was die erlebt haben. Und plötzlich stand ich da und habe gemerkt, wow, das ist ganz schön viel und ich habe das alles aber immer bei mir gesehen und gar nicht gesehen, was vielleicht in allen anderen auch gerade vorgeht. Ich konnte das Gespräch nur aus mir herausführen. Ich bin so geprägt, dass man das nicht macht. Andere hauen, kneifen, beißen, kratzen, Sachen kaputt machen. Vielleicht bist auch du so geprägt. Und vielleicht wünscht auch du dir, dass dein Kind nicht übermäßig aggressiv oder unfair mit anderen Kindern ist. Und vielleicht wünschst du dir darüber hinaus auch, dass dein Kind Anschluss hat, mit anderen Kindern spielen kann, dass es Freunde findet. Und vielleicht hast du auch den Anspruch an dich, dass du es dahin bestmöglich begleitest. Doch manche Sachen liegen davon eben außerhalb deines Wirkungsbereichs, weil du vielleicht arbeitest und einfach gar nicht immer da sein kannst, wenn dein Kind in der Kita in eine Situation kommt, in der es haut oder etwas kaputt macht. Und ich erinnere mich gut daran, wie das wahnsinnig viel Stress in mir ausgelöst hat. Ich hatte Sorge darüber, wie ich das verändern kann, weil ich ja gar nicht in dieser Situation bin. Ich hatte Schuldgefühle, dass ich mein Kind nicht irgendwie besser emotional reif vorbereitet habe, dass es sich da so schwer tut offensichtlich und sich da nicht anpassen kann. Ein Gedanke, den ich, obwohl ich, glaube ich, Inklusion schon sehr lebe und auch denke, damals einfach gar nicht hinterfragt habe, dass ich schon im tiefsten Innern ganz ehrlich mir gewünscht habe, dass mein Kind auch anpassungsfähig sein kann. Und auch heute empfinde ich es so, dass Anpassungsfähigkeit durchaus eine wichtige Charakterfähigkeit ist. Wir dürfen das hinterfragen, wie sehr wir das tun, wie sehr wir unsere Individualität, unsere Bedürfnisse, unsere Grenzen verneinen müssen, um uns anzupassen. Doch grundlegend, um ein soziales Miteinander zu haben, ist Anpassung schon nicht verkehrt. Und ich habe mich jetzt gegenüber gesehen, einer Erzieherin, die großartig war, die tolle Arbeit geleistet hat mit unserem Kind, die allerdings auch an diese Grenze gestoßen ist von, ich erlebe das, ich versuche das zu verhindern, dass es passiert, ich kann es nicht ausschließlich verhindern. Aus meinem heutigen Wissen würde ich da wahrscheinlich auch ganz anders reagieren, ganz andere Dinge noch mitgeben können. Damals stand ich da, wo ich stand. Und auch das ist ein ganz wesentlicher Punkt von Kommunikation. Wir sind uns einfach entwicklungstechnisch selber nicht voraus, auch wenn wir uns das wünschen würden. Und Fehler gehören dazu, um auch eine bessere Klarheit dafür zu entwickeln, wie wir eigentlich lieber agieren wollen. Und jetzt gab es zusätzlich zu dieser Erzieherin eben auch die Eltern der anderen Kinder, die davon betroffen waren. Jetzt reden wir meistens über Lappalien. Da wurde, also Lappalien im Sinne von, es ist niemandem etwas wirklich körperlich ganz gravierend Schlimmes passiert. Ja, es ist was Gebautes kaputt gemacht worden. Es ist jemand geschubst worden, aber keine große Verletzung entstanden. Und dann gab es diesen einen Tag, an dem eben doch etwas Schlimmeres passiert ist. An dem mein Kind gekratzt hat. Auch da keine Verletzung, die jetzt ganz Schlimmes nach sich gezogen hat, aber so gekratzt, dass es auch geblutet hat und auch wirklich wehgetan hat und unangenehm war. Und dieses Unangenehm, du kannst es gerade nicht sehen, während ich es aufspreche, aber ich ziehe schon die Schultern hoch, hat sich halt sehr auf mich übertragen. Mir war das unsagbar unangenehm. Und auch das habe ich damals sicherlich gespürt, hätte ich aber gar nicht so in dem Augenblick sofort in Worte fassen können. Es war mir unangenehm, den anderen Eltern zu begegnen. Es war mir ein unfassbares Anliegen, sofort mich zu entschuldigen im Namen meines Kindes. Ich hatte natürlich das unfassbare Bedürfnis, es zu rechtfertigen, rauszufinden, wie es zu der Situation gekommen ist. Und irgendwie danach zu Hause meinem Kind einzutrichtern und beizubringen, dass das definitiv nicht geht. Ich kann dir aus der Erfahrung meiner 4 Kinder sagen, dass nur weil ich es einmal sage, mein Kind es nicht verinnerlichen wird, vor allem wenn ich das, was vor Ort passiert ist, was dazu geführt hat, gar nicht gesehen, gehört, gefühlt habe. Und so stand ich da mit meinem Schämen darüber, dass ich offensichtlich mein Kind vielleicht nicht gut genug erziehe, nicht klar genug Grenzen aufzeige für Verhaltensweisen, dass das nicht fruchtet, was ich ihm versuche beizubringen. Ich habe mich geschämt dafür, irgendwie doch nicht zu den anderen Müttern gehören zu können. Wenn ich heute ganz ehrlich zu mir bin, ich habe mich auch geschämt, dass mein Kind sich mit anderen Kindern so benimmt und auch die Erzieherin in die Notlage bringt, da so viel interagieren zu müssen, so viel aushalten zu müssen, deren Kind es ja nicht ist und die noch jünger ist als ich. Und auch wenn ich nicht sprachlos war, war meine Sprache vorrangig dem geschuldet, in solchen Situationen ganz viel Entschuldigung reinzubringen. Gleichzeitig mein Kind nicht darauf zu beschränken und zu reduzieren, dass es halt ein Kind mit Behinderung ist und dass es so ist. Und das bringt dich ganz schön unter Druck und du redest dann auch unter Druck. Und auch da bleibt es manchmal sprachlos. Du kommst nicht wirklich in den Austausch. Du fragst gar nicht so viel bei der anderen Seite nach, weil du so überfordert bist mit dem, was du fühlst, dass du es selber korrigieren willst, wie es sich da gerade in dir anfühlt. Und vielleicht erkennst du dich darin gerade wieder, ganz unabhängig davon, ob du dabei an dein Kind mit Behinderung denkst, an ein neurotypisches Kind oder du gar kein Kind mit Behinderung hast und die Situation trotzdem wiedererkennst. Denn ja, in Gesprächen sind uns unsere Emotionen manchmal voraus. Und deshalb ist es so relevant, eine Sache ganz sehr zu verinnerlichen. Es gibt den sehr weisen Spruch, dass im Raum zwischen Reiz und Reaktion die Freiheit der Wahl liegt, wer du sein möchtest. Und wir ertragen es oft nur schwer, den Reiz auszuhalten, ihn selber zu spüren, um dann zu entscheiden, wie wir reagieren wollen. Und vielleicht ist das Beispiel mit dem herausfordernden Verhalten im Kindergarten, was übermäßig lang dauert, was häufig zu Konflikten unter den Kindern führt, was zu unangenehmen Blicken in der Umkleide führt, wenn du die anderen Eltern erlebst, wenn du dich fragst, ob sie über dich denken, dass du das nicht besser hinbekommst. All diese Gefühle sind deine. Und Scham ist eine der Empfindungen, die uns oft dazu anhält, uns zurückzunehmen, weil wir da schon eine vermeintlich rote Grenze des sozialen Gefüges überschritten haben. Wir haben etwas getan, was nicht angemessen ist, was nicht gut konnotiert ist in der Gruppe, in der wir uns gerade sehen und wahrnehmen oder in dem grundlegenden sozialen Gefüge und dass wir vielleicht dort rausfallen, dass wir Ablehnung erfahren oder unser Kind. Und das fühlt sich meistens nicht angenehm an. Doch wenn wir der Scham ganz ehrlich begegnen und erst einmal hinterfragen, ob wir es wirklich für wichtiger erachten, eine Beziehung zu dieser Mutter zu führen, als zu unserer Art Mutterschaft zu leben und zu all dem, was wir tagtäglich tun und leisten, um unsere Kinder bestmöglich zu erziehen und in Beziehung zu sein, dann kommen wir vielleicht darauf, dass es gar nicht so sehr darum geht, die Beziehung mit der anderen Person zu wahren. Dann kommen wir vielleicht dahin, dass es okay ist, wenn die andere Person negativ auf mich oder auf mein Kind guckt. Und dann habe ich plötzlich die Gelassenheit und die Ruhe, Dinge ins Gespräch zu bringen, ohne mich rechtfertigen zu müssen. Ich kann fragen, was gerade gut tun würde, wie wir eine Lösung in der Gruppe mit der Erzieherin finden, was wir reingeben könnten, damit alle sich wohler fühlen. Ich erinnere mich gut daran, dass in der Situation, in der mein Kind das andere Kind so doll gekratzt hat, ich der Mutter begegnet bin und sie auch wirklich entrüstet war, zu Recht, weil ihr Kind einfach wirklich eine ganz dolle Schramme im Gesicht hatte und gesagt hat, so geht es aber nicht. Und ich gesagt habe, ja, ich sehe das genau wie du. Ich finde es super schlimm, dass das passiert und ich finde es nicht in Ordnung, dass mein Kind das gemacht hat. Und ich werde einen Weg finden, wie wir hinbekommen, dass es besser funktionieren kann. Und ich erinnere mich auch noch daran, dass ich im Nachgang, und das ist das Spannende an Erinnerungen, die gestalten wir im Kopf. Ich erinnere mich ja trotzdem nicht wie in einer Filmaufnahme ganz konkret daran, was passiert ist, sondern ich kann vielleicht die Empfindung, die ich damals wahrgenommen habe, nochmal anders in das Bild reinbringen. Und diese Erinnerung lässt mich immer wieder aufmerken, dass die Person gegenüber dann überrascht davon war, dass ich nicht in die Verteidigung, nicht in die Rechtfertigung gegangen bin. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass sie gesagt hat, ja, das ist mir wirklich wichtig und dass da Wut in ihrer Stimme lag, die ich vollumfänglich verstehen konnte. Und ich habe gesagt, möchtest du, dass ich alleine mit der Erzieherin spreche oder möchtest du, dass wir das zusammen machen? Ich habe es am Ende alleine gemacht und wir haben nochmal rausgefunden, in welchen Situationen das vor allem passiert. Und wir haben Dinge verstanden über mein Kind, die mir sicherlich im Vorfeld irgendwie auch klar waren, aber die dann nochmal deutlicher wurden. Denn mein Kind hat damals sehr klar gemerkt, und es ging vorrangig um das Spielen mit Magnetbausteinen, dass andere Kinder konstruktiv einfach stärker waren als er. Und das war so lange okay, wie seins auch irgendwie Spaß gemacht hat und gebaut war, aber solange andere Kinder dann irgendwie mehr in den Vordergrund huschten, war ihm das selber deutlicher. Und vielleicht, und das kann ich nur erahnen, wird das zu Traurigkeit und Wut geführt haben, die ihn so übermannt haben, dass das kaputt machen, den anderen unter Druck setzen, sich für den kurzen Moment angefühlt hat, wie handlungsfähig sein. Und es gab dann einfach neue Regeln. Neue Regeln, wer wie wo baut, wie die Dinge stehen gelassen und in Ruhe gelassen werden. Und mit Regeln kehrte Sicherheit ein, kehrte Distanz und Trennung ein, die trotzdem nicht dafür gesorgt hat, dass mein Kind gar keinen Kontakt mehr mit den anderen Kindern haben konnte. Und ich erzähle dir das, weil ich dir vor Augen führen möchte, wie wichtig es war, zu verstehen, dass die Scham, die mich da so getrieben hat immer, mich noch mehr anzustrengen, mein Kind in die Anpassung zu bekommen, mich noch mehr anzustrengen, mich besser zu entschuldigen, mich besser zu rechtfertigen, mich besser als die Mutter zu erweisen, die mit den anderen doch irgendwie zusammenpasst. All das zu merken, dass das gar nicht so wichtig ist, wie das Verstehen, was mein Kind da eigentlich gerade erlebt, hat mich friedlicher gemacht. Ich konnte die Scham für mich wahrnehmen und musste nicht aus ihr heraus weiterhandeln. Und ich konnte feststellen, dass es mir viel wichtiger ist, meine Scham da sein zu lassen, zu erkennen, dass die unangenehm ist, bis sie wieder gehen durfte, von ganz alleine. Kein Gefühl hält ewig. Und dann in ganz andere Gespräche einzutauchen. Es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir in Gespräche als pflegende Eltern eintreten, wir gefühlt stellvertretend Gespräche für zwei Personen führen. Die eine sind wir, die in der Person steckt. Die andere sind wir, die da nicht gerne drin stecken möchte. Und dann erst gibt es da noch die dritte Person deines Kindes, auf die wir gern die Dinge projizieren, dass wir uns dafür einsetzen wollen, dass es das ist, worum es geht. Es gibt einen Grund, warum ich nicht mit Kindern arbeite, nicht Eltern das Versprechen gebe, ihnen dabei zu helfen, dass herausforderndes Verhalten ihres Kindes aufhört. Es gibt einen Grund, warum ich daran arbeite, dass Eltern sich selber besser verstehen. Lernen zu fühlen, was sie fühlen und daraus aus einer ganz großen Ehrlichkeit und Souveränität heraus die Elternteile sein zu können, die die Sicherheit sind, in der sich das Kind im eigenen Tempo entwickeln kann. Die Inklusion sind, die es da draußen braucht. Die ins Gespräch geht. Die Verständigung ermöglicht aus eigenen Bedürfnissen und denen der anderen. Ja, heute bin ich in Gesprächen häufig Dolmetscher, nicht mehr meines Kindes, sondern meiner eigenen Wahrnehmung und der meines Gegenübers. Und wenn der Stress gelegt und geklärt ist, ergeben sich für das Kind viel größere Optionen. Das ist im Übrigen auch der Fall, wenn du in Gesprächen mit Ärzten bist. Letztes Jahr war unser Kind im Krankenhaus mit einer schweren Lungenentzündung und es gab dort im Nachgang Situationen, über die ich lächeln kann. In der Situation waren die nicht schön auszuhalten. Und gleichzeitig gab es aber eben auch diese Emotionen, in denen ich gemerkt habe, da kenne ich mich jetzt aus. Die sind unangenehm. Doch ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wo meine Grenze ist und ich kann sie halten. Für mich und für mein Kind. Und ich konnte aus meiner Emotionsklarheit heraus, in dem Erkennen, was beim Gegenüber, beim Arzt gerade los ist, in ein Gespräch unter Erwachsenen, in Verantwortung eintreten, die es mir erlaubt hat, alle Übergriffigkeit für mein Kind klar auszuhebeln und sein zu lassen. Ich glaube, dass es ein hohes Gut ist, in Gespräche einzutreten, in denen du selbst dir am ehrlichsten gegenüberstehst, in denen du immer noch entscheiden darfst, was du dem Gegenüber davon preisgibst, doch in denen du vor allem entscheiden darfst, welche Wahl du triffst, nach dem Reiz, nach der Angst, der Scham, der Wut, weil du dich dann selbst viel häufiger als der Mensch erleben kannst, dem du wirklich gerne begegnen möchtest. Ich wünsche dir für alle Gespräche, die kleinen, die großen, die im Türrahmen, die mit langer Vorbereitung und die ganz unerwartet kommen, immer diesen einen Atemzug nimmst, das Gefühl da sein lassen kannst, die Gedanken wahrnimmst, die da kommen, sie in einem leeren Raum bewertungsfrei da sein lassen kannst, um dann entscheiden zu können, wer du sein möchtest, für dich und für dein Kind. Alles Liebe für dich.